Deutschlandfunk, der Tag.
Late last night, demonstrators broke windows and chained doors at Hamilton Hall.
Szenen sind das wie aus einem Bürgerkrieg und das mitten in der Uni. Protest und auch gegenseitige Gewalt kochen gerade wieder mal hoch an vielen Hochschulen in den USA. Pro-palästinensische Demonstrierende gegen pro-israelische AktivistInnen.
We're going to accommodate these protesters. And that's basically the message the university has been sending in. It's completely unacceptable.
Dieser Student beschwert sich über die Hochschulleitung der ehrwürdigen Columbia University in New York. Dort, wie auch an vielen anderen Unis und Colleges in den USA, verlangen die Demonstrierenden von ihren Hochschulen unter anderem, dass sie sich von Unternehmen trennen, die Verbindungen nach Israel haben. Nein, sagen dazu bislang die meisten Hochschulleitungen. Und so ist überhaupt kein Ende dieser Proteste absehbar. Warum sie auch ein Spiegel der Debattenkultur insgesamt, gerade in den USA sind, das besprechen wir gleich. Und wir blicken nach Georgien, von wo uns seit Tagen brutale Bilder aus der Hauptstadt Tiflis erreichen. RegierungsgegnerInnen demonstrieren gegen ein neues Gesetz, das die Meinungsfreiheit einschränken könnte und das diese Woche sogar mit im Parlament in Tiflis bekämpft wurde. Alles halb so wild, meint dazu allerdings dieser georgische Oppositionspolitiker, der selbst zugelangt hat.
Natürlich sollte es disziplinierter ablaufen, aber so sind wir eben. Wir sind nicht wie die Skandinavier, bei denen alles ordentlich zugeht. Wir sind chaotisch, rebellisch und lieben die Freiheit.
Wie gefährlich ist das geplante georgische sogenannte Transparenzgesetz? Und hat Wladimir Putin dabei möglicherweise seine Finger mit im Spiel? Fragen wir auch gleich nach, direkt in Tiflis vor Ort. Das ist der Tag an diesem Donnerstag, 2. Mai 2024. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Die Unruhen und Ausschreitungen an vielen Unis in den USA haben schon im vergangenen Herbst begonnen, und zwar sehr schnell nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober und dem Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen. Warum kocht in den Vereinigten Staaten aber gerade jetzt der auch gewaltsame Protest wieder so hoch? Das habe ich unsere US-Korrespondentin Doris Simon an diesem Donnerstagnachmittag unserer Zeit als erstes gefragt.
Ob es da einen wirklichen Auslöser gibt, weiß ich nicht. Aber die Camps sind eben jetzt schon lange da und das akademische Jahr geht zu Ende und überall stehen die Feiern an zur Graduierung, zum Abschluss des Studienjahres. Und die Camps passen da natürlich überhaupt nicht hin. Und ich glaube, dass das zumindest an der Columbia-Universität in New York durchaus ein Faktor war, warum die Universitätsleitung am Ende die Polizei gerufen hat. Mal ganz abgesehen davon, dass dort ein Gebäude auch noch besetzt wurde und dass am Ende eben sowohl das Gebäude, aber eben auch das Lager geräumt wurde und die Polizei jetzt dort auf Bitten der Universitätsleitung bis nach den Feiern zum Abschluss des akademischen Jahres auf dem Campus präsent sein wird.
Kann denn normaler Unterricht, normale Vorlesungen, die ja teils auch abgesagt wurden an Hochschulen, kann das jetzt noch bis Ende dieses Semesters stattfinden überhaupt?
Ja, manche Unis haben für einen Tag die Vorlesungen ausgesetzt und die Veranstaltung, je nachdem, in anderen ist der akademische Betrieb ganz normal weitergelaufen. Das hängt natürlich auch ab, wie groß die Zeltlager waren oder sind und wo sie sind. Aber in den meisten Universitäten, auch denen mit Zeltlagern und Pro-Palästina-Protestierern, läuft der akademische Betrieb ganz normal weiter.
Ist das klassischerweise pro-palästinensische Demonstrierende gegen pro-israelische? Oder ist das vielleicht viel breiter aufgefächert und gar nicht so leicht, 50-50, 1:1 zu umschreiben, wer da gerade gegen wen ja kämpft, teilweise ja auch wirklich physisch?
Ja, kämpfen, das ist ja jetzt zuletzt an der UCLA in Los Angeles der Fall gewesen. Da waren es eben die Pro-Palästina-Protestierer und Pro-Israel-Demonstranten, die aufeinander zugegangen sind, nachdem die Pro-Israel-Demonstranten versucht haben, gewaltsam das Zeltlager zu zerstören. Das war, wie gesagt, in Los Angeles. Was diejenigen angeht, die in diesen Zeltlagern sind und die die Forderung haben, dass es sofort eine Waffenruhe in Gaza geben muss und dass die Universitäten nicht mehr in Unternehmen investieren, die mit der israelischen Militäraktion zu tun haben, beziehungsweise die in Israel investieren, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe das hier nur am George Washington Campus in Washington DC als Beobachter anschauen können. Da sind Studenten darunter, Studierende, da sind Ältere aber auch darunter, da sind arabischstämmige Studierende, aber überhaupt nicht nur. Es sind auch jüdische Studierende hier in Washington dabei und von fast allen anderen Zeltlagern hört man genau das auch. Was die Universitätsleitung und die Polizei sagen, vor allem nach den Verhaftungen, dass längst nicht alle der Protestierer immatrikuliert seien an den Universitäten. Das habe ich natürlich dann nicht überprüfen können nach einem kurzen Gespräch. Aber das ist in mehreren Städten nach Angaben der Polizei der Fall gewesen, dass dort, so die Polizei zumindest, das sagte sie in New York, Aufrührer von aufwärts in das Camp gekommen seien.
Diese aufgeheizte Stimmung im Kreise der Hochschulen, deckt sich das mit einer Stimmung insgesamt in der amerikanischen Gesellschaft?
Ich würde sagen, generell sind junge Leute immer radikaler, auch radikaler in ihren Formen. Aber diese, was hier rüberkommt, wie nicht miteinander sprechen, das mag schon das Klima sein, was hier auch die US-Gesellschaft prägt. Wobei die Studierenden, die dort protestieren, sagen würden, wir sind ja gesprächsbereit, aber die Unileitungen sind es nicht. Die sind ja überhaupt nicht bereit, auf unsere Forderungen in der Sache einzugehen. Wobei es auch Ausnahmen gibt, zum Beispiel an der Brown University in Rhode Island, einer angesehenen Ostküstenuniversität. Da hat es Gespräche gegeben zwischen den Pro-Palästina-Protestierern und der Universitätsleitung. Und die Universitätsleitung hat entschieden, ja, sie wird im Oktober ihre Investitionen überprüfen und überprüfen, ob sie diejenigen, die Unternehmen unterstützt, die in Israel bzw. bei der israelischen Militäraktion aktiv sind, ob sie diese Investition zurücknimmt. Die Studierenden argumentieren auch sehr amerikanisch damit, dass sie ja jedes Jahr fünfstellige Studiengebühren zahlen und dass sie nicht wollen, dass ihre Studiengebühren diesen Krieg in Gaza unterstützen. Und die Unis, die haben ihr Kapital, oft ihr Stiftungskapital, und es ist nicht transparent, womit die ihr Kapital vergrößern, mit welchen Investitionen, mit welchen Aktien. Und genau das ist ja das, was die Studierenden ändern wollen. Und in Brown, wie gesagt, ist die Unileitung wenigstens so weit darauf eingegangen, dass sie gesagt hat, wir werden das ernsthaft überprüfen. Das Zeltlager dort ist inzwischen geräumt.
Du nennst jetzt das Beispiel Brown University, wo man sagt, wir werden das ernsthaft prüfen. Kannst du dir denn generell vorstellen, dass man diesen Forderungen keine Spenden oder Investitionen von Amerikanern jüdischen Glaubens mehr anzunehmen, dass Unis dem flächendeckend...
Das ist ja noch was anderes. Mhm. Darum geht es nicht. Mhm. Es geht nicht darum, keine Spenden von jüdischen Amerikanern anzunehmen, sondern es geht darum, dass die Uni nicht investiert in Israels Militäraktion in Gaza, direkt oder indirekt über Unternehmen, über Aktienanteile von Unternehmen, die dort aktiv sind.
Und kannst du dir vorstellen, dass es da, flächendeckend ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber dass es da wirklich Entgegenkommen der Hochschulleitungen geben könnte, um diese Proteste zu beenden oder zumindest die Studierenden zu befrieden?
So wie es jetzt aussieht, wird die Brown-Universität eher die Ausnahme sein. Ich sehe nicht, dass in den anderen Universitätsleitungen es eine Tendenz gibt, in diesem Punkt den Protestierenden nachzugeben.
Gibt es dann die Hoffnung möglicherweise der Hochschulleitungen, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir müssen jetzt diese Tage und Wochen bis zu den Prüfungen noch aushalten, überstehen mit Hilfe der Polizei, aber danach kommen ja die Semesterferien, das wird sich dann schon beruhigen. Hältst du das für plausibel, dass es wirklich dann ruhig wird?
Es wird sicher einige Unileitungen geben, die genau das denken. Andere haben eben gesagt, jetzt muss Schluss sein und haben die Polizei gerufen. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, in welchen Bundesstaaten die Unis liegen. Das ist nicht immer ein Indikator, aber zum Beispiel an der University of Florida wurde sofort hart durchgegriffen und der zuständige Sheriff hat auch gesagt, Florida ist ein Law and Order Staat. Studierende wurden da gleich verhaftet. Ähnlich sah das jetzt auch in Arizona aus. Insofern gibt es da nicht ein Muster. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass die Proteste auf die eine oder andere Weise jetzt damit zu Ende gehen.
Und dann beginnt das Semester wieder auch in den USA im Herbst, sprich kurz vor den Präsidentschaftswahlen. Bringt mich zu der Frage, ob Joe Biden, der US-Präsident, ernsthaft darauf hoffen kann, dieses Problem, sage ich jetzt mal, im Hinblick auf seinen Wahlkampf loszuwerden?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber was diesen kleinen, sehr kleinen Teil der Studierenden in den USA geht und den noch kleineren Teil der Bevölkerung hier in den Vereinigten Staaten, den hat Joe Biden meiner Meinung nach längst verloren und den wird er so oder so nicht wiederbekommen.
Das heißt, wenn wir dann mal auf die US-Politik und auch auf den Wahlkampf blicken, den Kontext dieser Proteste, dass das nicht wahlentscheidend ist, was da gerade auf den Campuses passiert.
Das wiederum weiß ich nicht, weil auch wenn viele junge Leute nicht unbedingt übereinstimmen mit dem, was die Studierenden da auf dem Campus machen, Umfragen zeigen, dass sich gerade bei jungen Leuten das Verhältnis zu Israel und Palästina verändert. Traditionell gab es gerade bei jungen Leuten, wie auch sonst in der US-Bevölkerung, mehr Sympathie für Israel. Und das hat sich verändert in den Vereinigten Staaten. Viele junge Leute fühlen heute stärker mit den Palästinensern als mit Israel. Insofern kann das durchaus eine Auswirkung haben. Nicht so sehr die Proteste, aber die Haltung von US-Präsident Biden im Krieg in Gaza, sein, ja, ich sag mal, Unvermögen, die israelische Regierung zu dem zu bewegen, was er gerne hätte, nämlich einer Waffenruhe jetzt. Spät, aber dann doch.
Doris, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann könnte dieser Protest auf den Campuses vor allem Joe Biden schaden. Könnte er umgekehrt Donald Trump, seinem Herausforderer, aller Voraussicht nach auch nützen?
Das ist möglich. Die Republikaner haben auf jeden Fall von Anfang an im US-Kongress die Pro-Palästina-Aktivitäten auf den Campussen zum Anlass genommen, das als Antisemitismus zu brandmarken in seiner Totalität. Und es ist bei vielen dieser Zeltlager und bei vielen dieser Demonstrationsaktionen zu antisemitischen Vorfällen gekommen. Aber das ganze Spektrum dort ist viel breiter. Wie gesagt, fast überall sind auch jüdische Studentinnen und Studenten vertreten. Die Republikaner allerdings, wie gesagt, haben das von Anfang an zum Thema gemacht und haben jetzt am Mittwoch auch auf die Agenda im Repräsentantenhaus ein Gesetz gesetzt, was die Definition von Antisemitismus sehr, sehr ausweitet. Das Gesetz wurde mit 155 Stimmen auch von demokratischen Abgeordneten nun verabschiedet. Und Äußerungen wie zum Beispiel die Behauptung, dass die Existenz des Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist oder Doppelmoral, wenn von Israel Dinge gefordert werden wie von keiner anderen demokratischen Nation, das gilt dann künftig schon als Antisemitismus. Dann könnte zum Beispiel gegen Studenten, die Schilder mit Intifada hochhalten, auch das würde dann darunter fallen, vorgegangen werden.
Das heißt, der Krieg im Nahen Osten hat unmittelbar Auswirkungen auf das hohe Gut der Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten inzwischen.
Ja, denn ein solches Gesetz ist umso erstaunlicher in diesem Land, wo bei jeder Gelegenheit von jeder politischen Seite die Begriffe Freiheit und Meinungsfreiheit, First Amendment Rechts, ganz, ganz hoch gehalten werden. Und ganz vieles, was bei uns in Deutschland nicht möglich wäre zu sagen, hier gesagt werden kann, weil es von der Verfassung geschützt wird. In diesem Punkt aber jetzt ein Gesetz gemacht wird, das für viele Amerikaner wiederum den Rechten der Meinungsfreiheit widerspricht.
Was mich die ganze Zeit umtreibt, wenn ich diese Berichte aus den USA lese, ist, wie es sein kann, dass ausgerechnet die junge Elite, die klügsten Köpfe der Vereinigten Staaten, teilweise so, kommt es mir vor, holzschnittartig in der Argumentation und ja auch mit körperlicher Gewalt versuchen, ihre Sicht der Dinge durchzusetzen. Wie kommt das?
Ja, die Frage stellen sich auch viele Leute hier in den USA, auch im akademischen Betrieb, weil eigentlich Universitäten ja der Ort sind, wo sich mit Worten auseinandergesetzt werden sollte. Aber mir haben auch Universitätsprofessoren, die schon lange dabei sind, immer wieder gesagt, dass sich das Klima doch sehr verändert hat an den Universitäten dahingehend, dass heute viele Studierende und nicht nur an Elite-Universitäten Probleme damit haben, andere Meinungen auszuhalten. Und das gilt für wieder mal alle politischen Richtungen und Überzeugungen. Andere Meinungen aushalten und darüber reden und nicht auf seiner Meinung beharren. Und das mag bei diesem Konflikt auch eine Rolle gespielt haben. Aber gleichzeitig werfen natürlich die Protestierenden das auch ihren Unileitungen vor, dass die eben überhaupt nicht bereit sind, sich mit ihren Forderungen auseinanderzusetzen, sondern im Zweifel dann die Polizei rufen.
Das, was du jetzt schilderst, Doris, spiegelt ja nach meinem Eindruck diese sowieso sehr aufgeheizte und polarisierte Gesellschaft in den gesamten USA. Und dazu passt ja vielleicht, dass Donald Trump seit jeher schon Wahlkampf auch macht mit den US-Hochschulen und einer bestimmten Botschaft, die er da aussendet, oder?
Ja, das ist ja auch das, warum die Republikaner so energisch sich jetzt gekümmert haben um dieses neue Gesetz und sehr scharfe Befragungen von Universitätsleitungen in den letzten Monaten gemacht haben, fast schon Verhöre. Deren Argumentation ist ja, dass im Prinzip die ganzen Elite-Unis, ob an der Ostküste oder Westküste, alle woke sind, alle linksliberal und dass dort mal aufgeräumt werden müsste. Und was jetzt passiert, nicht nur wohlgemerkt an Elite-Universitäten in Ost und West, es sind ja bis zu 400 Colleges, wo sich Studierende den Protesten angeschlossen haben. Das nehmen republikanische Abgeordnete auch in der Debatte um das neue Gesetz, was die Antisemitismus-Definition sehr, sehr weitet, gerne zum Anlass, um zu sagen, dass es in diesen Unis überhaupt nicht mehr um Lehre und Diskussion, sondern nur noch um linke Ideologie geht. Und das wird natürlich im Wahlkampf auch aufgenommen.
Danke, Doris, nach Washington. Georgien ist ein Land, über das jetzt vielleicht nicht ganz so viele so ganz gut Bescheid wissen. Deswegen also hier ein kleiner Steckbrief. Die Republik liegt südwestlich vom Kaukasusgebirge. Sie ist etwa so groß wie Bayern, hat rund 3,7 Millionen Einwohner und sie grenzt im Norden an Russland, im Süden an Armenien und die Türkei. Man könnte auch sagen, Georgien ist geografisch genau an der Grenze zwischen Europa und Asien verortet. Bis 1991 war Georgien Teil der Sowjetunion, erklärte sich dann als eine der ersten Teilrepubliken unabhängig und nähert sich seitdem stetig dem Westen an. Inzwischen ist das Land sogar EU-Beitrittskandidat und sehr stolz drauf. Und genau da gehen jetzt Angst und Wut um, vor allem bei den proeuropäischen jungen Georgierinnen und Georgiern. Denn Anlass ist dieses sogenannte Transparenzgesetz. Ist das Ganze aus Moskau gesteuert? Droht Georgien möglicherweise das gleiche Schicksal wie der Ukraine? Das sind nur zwei Fragen, über die ich jetzt mit Björn Blaschke sprechen kann, unserem Korrespondenten direkt vor Ort in Tiflis. Hallo Björn.
Hallo Barbara.
Vielleicht schildere uns zunächst einmal, weil du ja eben in Tiflis bist, wie du die Stadt in diesen Stunden wahrnimmst.
Auch jetzt gerade ist es sehr friedlich. Das endet immer nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die ersten Demonstranten und Demonstrantinnen zum Parlament strömen. Und das war eigentlich in den vergangenen Wochen die ganze Zeit, jeden Tag mehr, hatte ich das Gefühl. Da ist es dann normalerweise erstmal sehr ruhig und tatsächlich sehr friedlich. Die Demonstrierenden sind da, machen Musik, tröten laut mit Trillerpfeifen herum oder mitgebrachten Posaunen. Ich habe gestern echte Musikinstrumente auch gesehen. Also es hat manchmal was von so einem bunten Volksfest eigentlich, ja. Eine sehr diverse Gesellschaft, möchte ich fast sagen. Also viele Leute mit bunten Haaren, Tattoos am ganzen Körper, aber auch nicht nur junge Leute dieser bunten Art, sondern auch ältere. Man sieht Rentner, ich habe Veteranen gestern gesehen, die im Krieg 2008 gegen Russland aktiv waren. Es gibt auch Leute, die mit ihren Kindern da hinkommen. Also es hat tatsächlich eher was von einem Volksfestcharakter. Und das kippt dann meistens irgendwann, wenn ein paar Leute versuchen, in das Parlament einzudringen. Es gibt theoretisch sowas wie eine Bannmeile, aber de facto hält sich dann niemand so richtig dran. Und wenn dann die Demonstrierenden zu dicht an die Türen kommen, dann wird auch schon mal Tränengas eingesetzt oder Pfefferspray oder andere Reizgase. Das ist dann aber erst meistens in der Nacht so. Und dann ist halt letztlich das gesamte Stadtzentrum rund um den Freiheitsplatz lahmgelegt. Ich glaube, man kann es nicht anders so sagen. Das ist jetzt seit Tagen so und ich habe auch das Gefühl, dass es sich noch hinziehen wird. Das wird jetzt ab morgen wahrscheinlich anders sein, weil dann hier einfach orthodoxe Ostern ist und die Leute eher zu Hause bleiben.
Mhm. Auf der einen Seite Volksfeststimmung, sagst du. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, saß ich am gestrigen Abend mit einigermaßen offenem Mund vor dem Fernseher, als ich diese teils brutalen Bilder gesehen habe, die du jetzt aus den Abendstunden ja auch beschrieben hast. Unterm Strich, Björn, wie gefährlich ist denn die Lage im Moment?
Also jeder, der da hingeht und zu dicht an diese Polizeiketten herangeht, der dem droht einfach eine Ladung Pfefferspray. Mir ist das passiert. Ich stand einfach nur zur falschen Zeit, da glaube ich, an einem falschen Ort. Die Polizei ist um eine Ecke herumgekommen. Ich habe mich extra an die Wand gedrückt, damit ich nicht überrannt werden kann. Und das Erste, was der Polizist, der kam, machte, war dann halt den Pfeffersprayer zu aktivieren. Und das habe ich voll ins linke Auge gekriegt. Aber ich glaube, viel mehr muss einem da nicht passieren. Also es ist nicht so, dass es da wirklich, ich habe es nicht gesehen. Es wird geschildert, dass es auch gewalttätige Szenen gegeben hat, wo Leute niedergeknüppelt worden sind. Es hat ja auch einen Politiker getroffen, der gesagt hat, er sei verhaftet worden, einen Oppositionspolitiker aus dem Parlament. Der ist mitgenommen worden von der Polizei, nach eigener Aussage, da von Polizisten misshandelt worden. Er ist dann gestern im Parlament aufgetreten, hatte wirklich ein grün-blau geschlagenes Auge, von dem er dann sagt, er wisse nicht, ob er jemals wieder dadurch blicken könne. Also es gibt auch wirklich gefährliche Szenen, aber ich glaube, das Gros der Demonstrierenden ist gar nicht in der Reichweite dieser Polizisten. Man sieht immer wieder Leute, die dann da rauskommen aus der Menge vor diesen Parlamentstüren. Und die haben dann tränende Augen und das ist dann aber auch relativ schnell wieder vorbei, wie ich wirklich aus eigener Erfahrung jetzt weiß.
Und nun geht's rumpelig nicht nur auf den Straßen zu, sondern es gibt auch Bilder aus der Parlamentsdebatte, in der es ja gerade um dieses sogenannte Transparenzgesetz geht. Auch da wird es durchaus körperlich, da wird gerempelt und zur Erklärung heißt es dann, naja, ist halt unsere Kultur hier, da geht's auch mal ein bisschen grober zu. Ist das wirklich schon die ganze Wahrheit oder ist nicht dieses Transparenzgesetz, über das wir vielleicht jetzt mal ein bisschen sprechen können, wirklich so ein echter Aufreger und schürt Ängste?
Nein, ich glaube, es ist ein echter Aufreger, das ist keine Frage. Und im Parlament gibt es auch wirklich heiße Debatten. Das, was du gerade geschildert hast, da ist ein Oppositionspolitiker, ich glaube, auf den Fraktionsführer des georgischen Traumes, das ist wiederum die Regierungspartei, losgegangen, hat dem wirklich aus vollem Sprung einen Schlag gegen den Schädel verpasst. Also den hätte ich nicht abbekommen wollen. Das ist schon wirklich sehr grob, aber ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, wie die Stimmung insbesondere im Parlament ist, aber auch letztlich hier in der Bevölkerung. Hier sieht man selten echte Auseinandersetzungen zwischen Regierungsfreunden und Regierungsgegnern. Es hat vor ein paar Tagen mal eine Kundgebung gegeben, eine sehr große Kundgebung mit wahrscheinlich 100.000 Leuten. Zu der hatte eben die Regierung aufgerufen. Das waren Leute, die aus dem ganzen Land herangekarrt worden sind mit Überlandbussen, mit Minibussen. Die konnten dann hier den Nachmittag schon verbringen und abends haben sie sich dann die Reden der Regierungspartei oder einiger ihrer Vertreter angehört. Das hatte auch in gewisser Weise was von Volksfestcharakter. Und in der Zeit haben sich dann diejenigen, die gegen dieses Transparenzgesetz, über das versprochen wir jetzt gleich reden werden, zurückgehalten. Also die waren dann nicht auf der Straße. Also man versucht eigentlich dem auszuweichen, was man im Parlament schon mal manchmal sieht unter den Volksvertretern, nämlich eben tatsächliche Handgreiflichkeiten. Und zu diesen Handgreiflichkeiten kommt es eben, weil ich glaube, viele Leute im Parlament dann doch vielleicht noch eher sehen als die Leute, die dann hier herangekarrt werden und auf der Seite der Regierung vermeintlich stehen, die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt. Also man muss sich klar machen, da soll ein Gesetz eingebracht worden als Entwurf, mit dem man Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland beziehen, dazu verpflichten will, dass die ihre gesamten Einkünfte offenlegen. Und das ist aber noch nicht ganz klar, ob das wirklich dazu kommen wird, möglicherweise auch E-Mail-Wechsel. Und diese E-Mail-Wechsel sind ja doch öfters mal mit Organisationen, die eher vertraulich sind. Und wenn man die alle darlegen muss, hat das natürlich etwas sehr Kontrollierendes. Also Big Brother is watching you. Und das will man dann wiederum von der Oppositionsseite verhindern. Und das sehen auch viele Leute vielleicht nicht, die da dann eben für dieses Gesetz auf die Straße gehen. Denn das hat natürlich was von einem Kontrollstaat. Und diese Kontrolle wollen gerade viele Georgier eben auch nicht, weil sie sagen, na, wir sind jetzt endlich auf dem Weg nach jahrelanger Mitgliedschaft in der Sowjetunion auf dem Weg in die Freiheit. Und diese Freiheit wollen wir nicht drangeben, dadurch, dass wir wieder kontrolliert werden oder dass uns eine Partei insbesondere eine Kontrolle aufdrückt. Also das ist etwas, was eben sich im Parlament möglicherweise stärker widerspiegelt als auf der Straße.
Mhm. Dieses Transparenzgesetz ist, wie du gerade beschrieben hast, würde vor allem NGOs, die teils aus dem Ausland finanziert sind, treffen. Warum sind die eigentlich so im Fokus der Gesetzesbefürworter?
Darüber gibt es Spekulationen. Also eine Spekulation ist die, dass man nicht möchte, dass Nichtregierungsorganisationen gegen die Regierungspartei möglicherweise agitieren. Es sind im Oktober finden hier Parlamentswahlen statt. Und es heißt immer wieder, naja, wir möchten nicht, dass Nichtregierungsorganisationen für die eine oder die andere Seite Partei ergreifen. Und wenn, dann möchten wir wissen, für wen. Also da ist offensichtlich, das hat viel mit der Realpolitik zu tun, die da heißt Wahlen, die da bevorstehen. Dann gibt es noch Nichtregierungsorganisationen, die sagen, wir werden wahrscheinlich kontrolliert oder sollen kontrolliert werden aus moralischen Gründen. Also ich habe zum Beispiel mit Vertretern einer LGBTQI-Plus-Organisation gesprochen und die sagten, naja, also hier geht es um sogenannte Familienwerte, die sollen hier auch durchgedrückt werden. Wir kriegen unser Geld von außen, wir entsprechen nicht dem sehr religiösen, konservativen, orthodoxen Geist und also will man uns hier eher vertreiben und uns einfach unter die Knute stellen. Und dagegen wehren sich eben auch viele Leute, die aus diesem Spektrum kommen. Also die Frage, was da für eine Kontrolle ist, das oder was sie soll, das ist nicht so ganz klar. Viele Leute hier sagen, die dagegen sind, das soll alles darauf hinauslaufen, wie es auch in Russland ist. In Russland gibt es seit 2012 ein ähnliches Gesetz. Und mit diesem Gesetz hat man es in Russland geschafft, die gesamte Zivilgesellschaft bis heute mehr oder weniger zu zerschlagen. Also all das schwingt dabei mit. Und es ist alles sehr diffus, was die Ängste angeht, habe ich das Gefühl. Oder es hat was mit der jeweiligen Community zu tun, die sich da möglicherweise unter Druck sieht. Und man hat natürlich immer den Blick ins Nachbarland, Russland. Was ist da passiert seit 2012? Was ist passiert nochmal verstärkt seit 2022? Seit es eben den Krieg in der Ukraine gibt und seit die Leute de facto nicht mehr den Mund aufmachen dürfen. Also all das schwingt dabei mit und all das möchte man eben nicht auf der Kritikerseite.
Also wenn ich das so zusammenfasse, du sprichst von einem diffusen Bild, dann ist die Lage vielleicht auch nicht ganz so simpel, wie sie sich hier jetzt vom Westen, von Deutschland aus darstellt. Auf der einen Seite ein proeuropäisches Lager, die sagen, das ist alles vom Kreml aus gesteuert, und auf der anderen Seite ein Teil der Gesellschaft, der sich sorgt um die traditionelle Lebensweise, um den Verrat an Glaube und Traditionen, also eine gespaltene Gesellschaft. Aber so diese 50-50-Rechnung würdest du so nicht aufmachen?
Nein. Und da sprechen die Zahlen wiederum gegen. Es gibt hier verschiedene Erhebungen, die besagen, dass mindestens 80% der Bevölkerung einen Weg nach Europa wollen, also eine EU-Mitgliedschaft. Aber bei diesen 80% sind eben auch Leute, die sehr traditionell sind und die sagen, na, wir wollen unsere eigene Kultur wahren. Das ist dann auch zum Teil echt Hirngespinst, weil man natürlich nicht hingehen würde und den Georgiern sagen würde, also ihr seid jetzt EU-Mitglieder, ihr dürft jetzt alle nur noch Englisch reden und Georgisch, und euer georgisches Alphabet könnt ihr vergessen. Das ist natürlich alles dummes Zeug, aber trotzdem gibt es so diffuse, nochmal dieser Begriff, diffuse Ängste vor dem, was da kommen könnte, und vielleicht auch eine gewisse Unwissenheit über das, was die Idee hinter der EU und der europäischen Gemeinschaft und wie auch immer man das nennen will, was dahinter steht. Und hier ist das offensichtlich gar nicht alles unbedingt so klar. Es gibt die Radikaleuropäer und es gibt tatsächlich auch Leute, die in Richtung Russland gucken. 20% dieses Landes, nämlich zwei Regionen, die abtrünnig sind von Tiflis, die sind an Russland angelehnt und sind von Russland als autonome Republiken anerkannt worden. Abchasien und Südossetien, das heißt 20% des Territoriums in Georgien, werden sogar von russischen Soldaten besetzt. Also es gibt eine ganz konkrete Angst der einen, die sagen, Russland hat hier viel zu viel Einfluss und möchte möglicherweise noch mehr Einfluss haben und auch noch mehr Gebiet haben. Und es gibt die, die sagen, also wir finden es gar nicht so schlimm. Wir machen gute Geschäfte mit den Russen.
Das bringt mich zu der Frage, ob da Vergleiche mit der Ukraine denn angebracht sind. Manche sprechen ja auch jetzt davon schon, manche Beobachter, und sagen, dass die Bilder aus Tiflis in diesen Tagen, die erinnern mich an den Euromaidan von 2014 in Kiew. Und möglicherweise könnte Georgien sogar ein gleiches Schicksal drohen wie der Ukraine, dass also der Kreml versucht, sich diese ehemalige Sowjetrepublik auch mittellangfristig wieder einzuverleiben. Ist das alles überzogen?
Ich glaube, man hat aus dem Euromaidan gelernt. Also man wird bestimmt nicht nochmal sowas machen wie, wir unterschreiben ein Assoziierungsabkommen und dann wird ein Herr Janukowitsch oder wer auch immer das dann hier ist, das einfach nicht unterschreiben. Und dann gibt es halt plötzlich diese Massenproteste. Nein, wenn es tatsächlich sowas gibt wie eine prorussische, versteckte prorussische Politik, dann wird man es eben auch eher versteckt machen. Man wird dann sagen, wir tun doch alles dafür, um in die EU zu kommen. Auch die Regierungspartei hat es doch gemacht. Also Irakli Kobachidze, der Regierungschef, sagt ja immer wieder, nein, wir wollen Mitglied der EU werden. Wenn die das immer wieder sagen, wir wollen ja Teil der EU werden, aber die EU dann irgendwie sagt, na, aber ihr mit eurer komischen Gesetzgebung, ihr könnt auf diese Weise nicht EU-Mitglied werden, dann kann man natürlich als Verschwörungstheoretiker auch wiederum hingehen und sagen, naja, also vielleicht war das die ganze Zeit der Plan. Wir tun so, als wollten wir EU-Mitgliedschaft haben wollen, und dann am Ende aber werden wir abgelehnt und dann müssen wir uns dann Richtung Russland anlehnen. Das sind alles Theorien, die es hier auch gibt. Also es ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Man überlegt es tatsächlich, und ich glaube schon, dass alle pro-russischen Kräfte, egal wo, natürlich gelernt haben aus den Fehlern der Vergangenheit. Und ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung hin zum Euromaidan natürlich auch als ein Fehler entdeckt worden ist, und den möchte man vermeiden.
Björn Blaschke live in Tiflis. Naja, live stimmt im Podcast natürlich nicht so ganz, aber soll heißen, wir haben heute am Donnerstagnachmittag um 14.04 Uhr deutscher Zeit miteinander gesprochen, für alle, die uns erst heute Abend hören und dann vielleicht schon wieder neue Bilder aus Tiflis sehen, je nachdem, ob der Abend ruhig bleibt oder nicht. Auf jeden Fall danke, Björn Blaschke, nach Tiflis.
Gerne.
Wir sind fast noch nicht ganz am Ende. Einen Tipp habe ich nämlich noch, und das ist unsere Bewerbung beim Deutschen Podcastpreis. Wenn ihr uns eure Stimme geben wollt, dann geht bitte auf www.deutscher-podcastpreis.de. Dort bewerben wir uns in der Kategorie Beste Information, und abstimmen kann man mit eigentlich nur einem schnellen Klick. Was erledigt ist, ist erledigt, sage ich immer. Die Redaktion heute hatte Stefan Heinlein für diese Folge, und ich bin Barbara Schmidt-Patern. Tschüss.